So, wir lesen heute Nachmittag nochmal Römer 7, Verse 14 bis 25. Und zwar heute ohne dieses Hin und Her, was wir gestern hatten. Also heute einfach positiv, was steht dort. Ne? Römer 7, Verse 14 bis 25. Da macht Paulus gleich am Anfang in Vers 14 die Hauptaussage. Das ist die Überschrift über den gesamten Abschnitt. Vers 14 schreibt Paulus, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde ausgeliefert und ihr unterworfen. Ich denke, wir sind mittlerweile vertraut mit dem, was Paulus hier erklären will. Die Hilflosigkeit des Gesetzes, dem Sünder im Kampf gegen seine Sünde zu helfen. Warum kann das Gesetz dem Sünder nicht helfen? Weil er fleischlich ist. Er lebt in dem Machtbereich, wo die Sünde das Sagen hat. Deswegen kann das Gesetz ihm nicht helfen. Wenn ein Mensch den Geist Gottes nicht hat, ist er ganz von der Macht der Sünde und des Fleisches besessen und bestimmt. Paulus sagt am Ende von Vers 14, dass ein Mensch der Sünde unterworfen und ihr ausgeliefert ist unter dem Gesetz. Die Sünde kann nach Belieben über sein Leben bestimmen. Das Gesetz ändert daran nichts. Und dann geht Paulus ab Vers 15 dazu über, dass er den Kampf schildert, den der Mensch unter dem Gesetz gegen die Sünde führt. Und es ist ein hilfloser, aussichtsloser Kampf. Und Paulus beschreibt diesen Kampf als einen Widerspruch, den der Mensch unter dem Gesetz erfährt. Er will das Gute tun, aber er tut das Böse. Vielleicht liest jemand von euch mal die Verse 15 bis 21. Und zwar auf dem Blatt, das ich ausgeteilt habe.
Ich verstehe dessen, warum ich so handle. Denn ich tue nicht das, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann geht es damit dem Gesetz recht und heißt es gut. Wer also, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Gute tun will, ist doch das, was bei mir zustande kommt, das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten...
Bis dahin, danke. Bis Vers 21. Also Paulus beschreibt hier die Erfahrung, die Israel unter dem Gesetz Gottes gemacht hat und die er selber als ehemaliger frommer Pharisäer selber erfahren hat. Er berichtet aber im Rückblick als jemand, der mittlerweile zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, und im Rückblick kann er viel besser einschätzen, was er damals unter dem Gesetz, was da eigentlich passiert ist. Jetzt im Rückblick kann er erkennen, dass das Gesetz nicht die Kraft hatte, ihn zu erlösen von seiner Sünde. Und ich glaube, dass Christen diese Erfahrung, die Paulus schildert, alle zumindest stückweise nachvollziehen können. Es gibt eigentlich keinen Christen, der nicht auf die Weise Christ geworden wäre, dass er seine Sünde erkannt hat. Dass er erkannt hat, dass er ohne Jesus Christus verloren ist. Ich sag mal so, es gibt da so eine bestimmte allgemeine Jesusfrömmigkeit, da hat man Jesus als seinen Freund oder wie auch immer, aber nicht als seinen Retter. Das heißt, es ist dem Betreffenden gar nicht klar, dass es um die Ewigkeit geht. Jesus ist nicht gekommen, um uns hier auf der Erde ein angenehmes Leben zu geben. Er erfüllt schon unser Leben hier auf der Erde mit Freuden, aber das, wofür er gekommen ist, das ist die Erlösung von unserer Sünde und die Befreiung zum ewigen Leben. Darum kann sich möglicherweise der ein oder andere von euch in dem wiederfinden, was Paulus hier beschreibt. Dass er versucht hat, das Böse zu tun, mit aller Kraft
das Gute zu tun.
Das Gute? Ja, natürlich. Ja, das Gute zu tun. Und es nicht geschafft hat. Paulus beschreibt hier jemanden, der hilflos unter der Herrschaft der Sünde steht. Und er lässt sich vom Gesetz anspornen, alle Kraft auf das Gute zu richten und es in die Tat umzusetzen. So, und hier kommt Paulus auf die Qualität des Gesetzes zu sprechen. Das Gesetz ist gut, weil es wirklich den Sünder darauf hinweisen kann, wo das Böse ist und wo das Gute ist. Das Gesetz sagt ganz klar und deutlich, das ist böse, das sollst du lassen, das musst du lassen. Das ist gut, das sollst du tun. Und deswegen versucht auch der Mensch, der unter dem Gesetz lebt und das Gesetz einhalten will, die Gebote umzusetzen in seinem Leben. Der Mensch unter dem Gesetz gibt sich den festen Vorsatz, die Gebote zu halten. Er möchte sich innerlich reinhalten von allem Bösen, weil das Gesetz das fordert. Er nimmt alle Kräfte zusammen und erfährt immer wieder, dass er versagt. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und nachdem er einmal versagt hat, versucht er es aufs Neue, das Gesetz zu halten. Und er scheitert wieder. Und er versucht wieder aufs Neue, das Gesetz zu halten. Er sagt sich, okay, das war bislang waren das alles halbe Sachen. Jetzt versuche ich es mal richtig. Und er scheitert wieder. Es dauert eine gewisse Zeit, bis er ehrlich bereit ist zuzugeben, dass er das Gesetz nicht halten kann. Warum? Weil er ein Sünder ist. Paulus hilft dem Menschen hier bei der Diagnose, zur ehrlichen Diagnose. Der Mensch unter dem Gesetz kann es nicht halten, weil die Sünde nicht bloß eine äußere Macht ist, sondern dass die Sünde ist in jedem Menschen, es ist die Sünde im Ich drin. Das ist nochmal ganz wichtig zum Verständnis von dem, was für Paulus, was für das Neue Testament Sünde ist. Wir stellen uns meistens den Menschen als jemanden vor, der unbeeinflusst ist von irgendwelchen Mächten. Sondern wir treffen freie Entscheidungen, die unbeeinflusst sind von Gutem oder Bösem. Wir glauben, dass wir einen freien Willen haben. Und das ist eine Illusion. Das will Paulus deutlich machen. Die Sünde ist nicht eine Macht, die von außen auf uns zukommt, sondern sie ist eine Macht, die im tiefsten unseres Herzens wirkt, bei allen unseren Entscheidungen. Und darum lehrt es die Heilige Schrift so, dass der Mensch, so wie er von Natur aus ist, keinen freien Willen hat. Er kann nicht darüber entscheiden, was er tun will und was nicht. Sondern Martin Luther hat es so gesagt, er hat die Freiheit, die Art des Giftes zu wählen, das er zu sich nimmt. Aber er hat nicht wirklich die Freiheit zum Guten. Die Freiheit, die der Mensch sich nimmt, ist die, dass er zwischen den bösen Dingen, die es gibt, vielleicht eine Auswahl trifft. Aber das Gute verwirklichen, das schafft er nicht, weil die Sünde in ihm drinne ist und ihn bei allem, was er tut und denkt, bestimmt. Das, was er dann tut, kann für uns gut aussehen. Aber vor Gott ist alles, was er tut, verdorben. Durch die Sünde, die in ihm wohnt. Das führt Paulus dann zu der Hauptaussage in Vers 17. Der also, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Paulus geht so weit, dass er sagt, die Sünde in mir ist so stark, dass sie die eigentliche Macht ist, die mein Handeln bestimmt. Paulus will hiermit nicht sagen, dass er nicht für seine Taten verantwortlich ist. Er will nur sagen, dass ein Sünder keine Chance hat, aus seiner Sünde herauszukommen. Der Mensch ist ein Sklave der Sünde, solange er nicht durch den Heiligen Geist zum Glauben an Jesus Christus befreit worden ist. Und dann fasst Paulus das in Vers 21 zusammen. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Gute tun will, ist doch das, was bei mir zustande kommt, das Böse. Paulus sagt, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ich bei mir unter dem Leben im Gesetz festgestellt habe. Gibt es hier jetzt erst einmal eine Frage dazu, weil ich weiß, das entspricht nicht unbedingt dem gängigen Menschenbild, was wir haben, was ich hier jetzt sage. Hat jemand dazu eine Frage? Es könnte so klingen, als wenn der Mensch gar nicht mehr verantwortlich ist für das, was er tut, weil die Sünde so mächtig ist. Es bleibt hier bei der Spannung, ich kann sie auch letztlich nicht auflösen. Ich sehe, beides wird gelehrt in der Heiligen Schrift. Der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut, und er wird zu Recht von Gott dafür gerichtet. Aber die andere Seite stimmt auch. Er hat keine Chance im Kampf gegen die Sünde.
Aber das ist nicht ein Widerspruch in sich. Also wenn ein Sünde so keine Chance hat, ist es dann eigentlich unfair, ihn für irgendwas verantwortlich zu machen, für das er gar nichts kann?
Nee. Er kann ja, es ist nicht so.
Er kann das dafür, aber wenn der Mensch keine Chance hat, keine Sünde zu begehen, dann ist es doch eigentlich unfair zu sagen, er muss, also, wenn er sowieso keine Chance hat, dann, was war die zweite Sache, was du gesagt hast?
Dass er nicht verantwortlich sein kann, ne, für das, was er tut. Also du würdest sagen, wenn ein Mensch das Böse nicht vermeiden kann aus eigener Kraft, kann er nicht verantwortlich sein, wenn er Böses tut.
Ja, genau. Ja. Also eigentlich schon, er kann es ja gar nicht verhindern.
Ja, richtig.
Wie kann man das verantwortlich sein, dass man gar nicht verhindern kann? Es gibt ja nur die eine Möglichkeit.
Richtig. Wenn die Heilige Schrift das nicht so deutlich lehren würde, würde ich sagen, du hast wahrscheinlich recht. Aber genau das ist der Punkt, auf den es Paulus ankommt. Er treibt es hier auf die Spitze und ich sag mal so, die Bilder, die wir von uns haben, ne, die wir, wenn wir auf uns gestellt, über uns nachdenken, kommen dir genau zu dem Ergebnis, was du eben gedacht hast.
Das ist eigentlich nur logisch.
Ne? Und ich sage, im gewissen menschlichen Bereich gilt es auch. Vor Gesetz zum Beispiel würde das eine Rolle spielen. Ne? Die Wirklichkeit ist eine andere. Die Wirklichkeit ist eine andere. Die Sünde ist da. ohne dass wir nach ihr gefragt haben. Bei allen Entscheidungen ist sie im tiefsten unseres Herzens da und beherrscht uns. Im Leben unter dem Gesetz, also im Leben, wo es nach unseren eigenen Werken geht. Fabian.
Also kann ein Christ und ein Nicht-Christ die gleiche Tat tun, bei dem einen ist es Wunder, bei dem anderen ist es richtig?
Also du kannst, ich würde so sagen, du kannst keine Tat von der inneren Gesinnung trennen. Ne? Und die entscheidende Gesinnung, auf die es ankommt, ist der Glaube oder der Unglaube. Der Glaube färbt jede Tat ein, sage ich mal, sodass Gott es anerkennt. Der Unglaube verdirbt jede Tat, die vor Menschen gut erscheinen mag. Man ging da zwei Hälften einer alten Oma über die Straße. Für uns Menschen ist diese Tat gleichwertig. Ne? Wir wollten dieser alten Dame helfen. Der eine als Christ tut es, weil er Gott damit dienen will. Aus Glauben, um Gott die Ehre zu geben. Ne? Das heißt, das, was er tut, steht in Verbindung mit dem ersten Gebot. Er handelt als Diener Gottes. Der andere, der tut nach außen das Gleiche, aber innerlich tut er etwas anderes. Er tut etwas an Gott vorbei. Der Jakobus sagt das in einer, Jakobus oder Paulus, alles, was nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde. Alles. Paulus macht nochmal eine Zuspitzung. In Vers 23, liest mal jemand Vers 23.
Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt.
Hier macht Paulus ein Wortspiel. Es geht ja ums Gesetz, das Gott am Berg Sinai offenbart hat. Und jetzt spricht er vom Gesetz der Sünde. Und wahrscheinlich meint er hier das unabänderlich wirksame Prinzip der Sünde im Herzen eines Menschen. Das heißt, Paulus will sagen, dass die Sünde im Menschen eines Herzens wirkt und ihn bestimmt, ist so sicher wie ein Gesetz. Es ist ein Gesetz, dass das so ist. Es ist ein Prinzip, das stets am Wirken ist. Oder um es... Also angenommen, dieser Mensch unter dem Gesetz, oder der normale Mensch, sage ich mal, tritt 100-mal im Kampf gegen die Sünde an und will die Sünde besiegen. Ist es sicher, dass er 100-mal verliert? Das will Paulus hier in Vers 23 sagen. Es ist ein Gesetz der Sünde, das über ihn herrscht. Es ist sicher, dass er nicht einmal in den 100 Kämpfen gewinnen wird.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob die Sünde dem Menschen gegenübersteht, so ein bisschen. Aber ist es nicht so, dass der Mensch Sünder ist?
Das ist gerade gesagt worden. Ja.
Also das ist es beides, ne?
Das ist direkt
man kann
von auch, Natur aus.
Ja. Also man kann zwei Dinge unterscheiden. Die Sünde ist in uns drin, aber sie ist gleichzeitig eine Sphäre, in der wir drinnen sind. Die Sünde ist nicht ein Teil von uns, sondern sie ist eine Wirkmacht, die in der Welt ist. Gut, wir können, ich glaube, man kann es nicht weiter auseinanderdröseln, wie das jetzt genau, also raumzeitlich zu verorten ist. Die Sünde ist eine Macht, die steckt in uns drin, weil wir Sünder sind. Und sie ist eine Macht, die über uns hinausgeht. Das heißt, wir können, egal wo wir uns bewegen, sind wir der Macht der Sünde unterstellt. Also Paulus nimmt dem Menschen hier, dem normalen Menschen, allen Mut, es auf eigene Faust gegen die Sünde zu versuchen. Er versucht, dem Menschen deutlich zu machen, mach dir keine Illusionen über deinen eigenen Zustand. Paulus will ihn in die Arme der Gnade Gottes treiben. Aber zuerst gibt er diesem Zustand einen Ausdruck in der Klage, Vers 24. Es ist die hilflose Klage eines Menschen, der erkennt, dass er rettungslos verloren ist. Vers 24. Ich elender, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Hier klagt der Mensch, welcher unter dem Gesetz Gottes lebt. Er erfährt, dass er unter dem Gesetz von Gott keine Hilfe bekommt, aus der Macht der Sünde zu entfliehen. Er erwartet nichts anderes, als dass die Macht der Sünde ihn auf ewig verloren gehen lässt. Und ich verstehe Vers 25a dann so, dass Paulus hier schon mal einen Einschub macht, den er in Kapitel 8 näher ausführt. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier gibt Paulus schon mal ein Zeichen, was die einzige Hoffnung und Rettung für den verlorenen Menschen ist. Nämlich Gottes Handeln in Jesus Christus. Das, wofür Paulus Gott in Vers 25 dankt, ist, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben, wegen unserer Schuld. Und durch seinen Tod hat er die Macht, die Herrschaft der Sünde durchbrochen. Das, was der Mensch nicht kann, sich zu befreien, das hat Gott getan. Nicht durch das Gesetz, sondern durch Jesus Christus. Zum Schluss möchte ich einige Anwendungen an euch weitergeben, in der Hoffnung, dass sich der ein oder andere hier wiederfindet. Die erste Anwendung: Wenn Gott dir durch seinen Geist den Glauben an Jesus Christus geschenkt hat, dann danke ihm von ganzem Herzen dafür und bedenke, aus welcher Verlorenheit er dich gerettet hat. Er hat etwas für dich getan, was du nicht tun konntest, was nur Gott allein an dir tun konnte. Die zweite Anwendung. Möglicherweise hat jemand von euch zum ersten Mal seine Verlorenheit ohne Jesus Christus erkannt. Und er fühlt, so wie Paulus das beschreibt, seine Hilflosigkeit unter der Sünde. Ich kann demjenigen nur sagen, ihn einladen, dass er Christus, den Herrn, um Rettung anrufen soll. Von Christus, dem Herrn, sagt Paulus in Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Die dritte Anwendung, vielleicht glaubst du an Jesus Christus, aber kannst dich in der Beschreibung, die Paulus in Römer 7 wiedergibt, nicht wiederfinden. Und vielleicht denkst du, weil du nicht diese intensive Sündenerfahrung gemacht hast, wie Paulus sie beschreibt, du seist kein wirklicher Christ. Oder umgekehrt, vielleicht kannst du dich zu gut in dieser Beschreibung wiederfinden und denkst, Paulus beschreibt jedoch einen Nichtchristen mit seiner Erfahrung unter dem Gesetz. Wenn ich auch solch eine Erfahrung mache, dann ist es mit meinem Glauben offensichtlich nicht weit her. Dem Betreffenden kann ich nur sagen, allein, dass du Jesus Christus dein Vertrauen schenkst, ist Beweis genug dafür, dass die Macht der Sünde am entscheidenden Punkt durchbrochen worden ist. Niemand glaubt an Jesus Christus, wenn nicht Gottes Geist die Macht der Sünde, die Herrschaft der Sünde durchbrochen hätte. Das ist das höchste Werk, das Gott, der Heilige Geist, an einen Menschen wirkt, dass er sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und wenn du dies bei allen Turbulenzen in deinem Leben ehrlich bekennen kannst, ja, es ist doch so, ich gehöre doch Christus, ich habe ihm mein Leben anvertraut, dann freu dich an der Erlösung, die Gott dir geschenkt hat und warte zuversichtlich darauf, dass Gott in deinem Leben weitere Dinge wirken wird, die Gott verherrlichen. Es kann sein, dass du sie jetzt noch nicht siehst. Aber Gott wird seine Zusage wahr machen. Und die Zusage Gottes ist ganz klar die, dass er bei denen, die er berufen hat, alle Dinge zum Besten ausführt. Wo Gott den Glauben begonnen hat, wird er ihn vollenden. Das vierte. Das Thema, welches die Kapitel 5 bis 8 im Römerbrief zusammenbindet, das ist ja die Heilsgewissheit. Möglicherweise bekennst du, dass du Christ bist, musst aber ehrlich zugeben, dass die Freude an Jesus Christus eher gering ist. Und hier also die vierte Anwendung, überleg dir, ob es möglicherweise Regeln oder Bestimmungen gibt, die du dir selbst auferlegt hast oder die dir andere auferlegt haben. Solche Regeln, die deinen Glauben an Jesus Christus und deine Freude an ihm nicht fördern, sondern behindern. Das ist die Frage, was hindert dich daran, Heilsgewissheit zu haben, wenn du eigentlich allen Grund dazu hast, dich deines Heils zu freuen? Was hindert dich? Das fünfte und letzte ist vor allem an Mitarbeiter in den Gemeinden gerichtet. Prüfe dich, dass das, was du an diejenigen, die dir anvertraut sind, weitergibst, prüfe dich, ob das wirklich im Zentrum das Evangelium von Jesus Christus ist. Verführe niemanden von denen, die dir anvertraut sind, zu dem Irrglauben, ihre Erlösung hänge von ihren Werken ab. Machen wir es uns zur Aufgabe, bei denen, die an Jesus Christus glauben, die Gewissheit des Heils und die Freude an Jesus zu fördern. Jesus hat uns erlöst und er hat uns dazu befreit, Gott mit unserem ganzen Leben zu gehören und ihm zu dienen. Wir selbst erfüllen dabei nichts, sondern wir treten in eine neue Ordnung ein, in der alles durch Jesus erfüllt worden ist. Und ohne etwas erfüllen zu müssen, empfangen wir im Glauben alles, was zur Ehre Gottes dient in unserem Leben. Und zum Schluss, was ist der Sinn des Lebens? Worum geht es letztlich? Es geht darum, dass wir die allergrößte Ehrfurcht und die allergrößtmögliche Freude an Gott haben. Das ist der Sinn des Lebens. Und zu dieser Freude befreit uns allein Jesus Christus. Und in dieser Freude sind wir berufen, Gott in Ewigkeit zu loben und anzubeten. Hat jemand von euch noch Fragen oder Anmerkungen?
Ja. Hast du gerade gesagt, das ist der Sinn des Lebens oder das Ziel?
Wo ist der Unterschied?
Sinn des Lebens könnte auch sein, Gott objektiv prinzipiell in allem die Ehre also bekommt. Und das Ziel des Lebens könnte auch sein, dass wir ihm die Ehre geben.
Wenn du willst.
Also
ja, ich, ja. Also wir sind dann von allergrößter Freude erfüllt, wenn sich quasi unser ganzes Leben wie ein Gottesdienst auflöst, zur Ehre Gottes. Wenn wir mit allem, was wir sind und haben, Gott mit der allergrößtmöglichen Freude dienen. Bitte?
Ich wollte gerade mal gucken, mit dem Film.
Jo.
Verstanden, wenn zu diesem Punkt 4, wenn wir etwas finden, was in unserem Leben nicht die Freude fördert, eben wie in dem Gesetz, woran erkenne ich, ob es jetzt die Freude an Gott ist, die dort geschmälert wird, oder ob es meine Begierde ist, die sich also durch ein Gesetz, das ich mir auferlege, also ich habe jetzt etwas, was mein Freund...
Also ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Ja. Ich habe mich eine Zeit lang sehr unter Druck gesetzt, in einem bestimmten Pensum immer die Bibel durchzulesen. Ja? Mhm. Was ich so nach dem Motto, das gehört dazu, für eine wirklich eine, einmal im Jahr die Bibel durchlesen. Ne? Das reicht alle 2 Jahre. Das klingt doch ein bisschen doof. Oder wie das heißt. Oder dass ich, wenn ich mal keine Lust habe, ja, man denkt in der Bibel lese, steht 3. Mose an. Und ich frage mich, kann ich dieses Buch mal überspringen? Und sagen wir, natürlich. Ich fange einfach wieder bei Jesaja an. Weil mir bei Jesaja das Herz aufgeht. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich es dann nochmal so. 3. Mose, ist wieder dran. Nee, eigentlich habe ich immer noch mehr Lust auf Jesaja. Also, ich will noch ein Beispiel geben. Ne? Stille Zeiten und so, das sind so Bereiche, wo man sich als Christ sehr abmühen kann. Sich Ideale aufbaut. Ne? Also, oh, heute wieder keine Stunde gebetet. Das muss ich aber noch nachholen. Musst du nicht. Wer sagt dir das? Ihr wisst, also Bibel lesen und beten gehört dazu. Ist alles gut. Aber es als faules Werk zu tun, was man abarbeitet, wo man dann nach der Stunde Gebet froh ist, dass es vorbei ist. Also daran hat Gott keinen Gefallen. Woran Gott gefallen hat, ist, dass wir selbst vergessen, vor ihm beten und gar nicht danach fragen, wie lange das dauert. Weitere Fragen oder Anwendungen, Anmerkungen? Vielleicht fasse ich das nochmal zusammen. Also zur Heilsgewissheit sind aus meiner Sicht 2 Dinge notwendig. Die muss man eben schlucken. Man muss einerseits das Gewicht der Sünde erkennen, und das Gewicht der Gnade. Das Gewicht der Sünde ist, die Sünde ist so stark, dass wir von uns aus keinerlei Chance haben, uns zu retten. Das geht sogar so weit, dass wir keine Chance haben, zu glauben. Wir haben keine Chance, aus uns heraus zu glauben, wenn Gott uns einfach, ne, die Sünde verhindert das. Weil das ist ja die Ursünde, nicht zu glauben. Das heißt, um Heilsgewissheit zu haben, ist es notwendig, dann wirklich auch die Größe der Gnade Gottes zu erkennen. Gott ist es, der uns durch das Evangelium den Glauben an Jesus Christus schenkt. Es ist nicht so, dass wir uns diesen Glauben durch fromme Leistung erarbeiten. Gott schenkt ihn durchs Evangelium. Und wir sind allein Empfangende. Und wenn wir das so erfahren, diesen Glauben so an uns erfahren, dass er ein Werk Gottes an uns ist, haben wir Heilsgewissheit. Weil Gott hat zugesagt, dass das, was er an uns begonnen hat, vollendet. Raphael.
Paulus beschreibt ja auch an anderen Stellen Christen als noch fleischlich. Also hier in Römer 7, ja, meinetwegen einen Ungläubigen. Und
mein Ding auch.
Und an anderen Stellen, 1. Korinther zum Beispiel, dann auch Christen. Was ist der Unterschied an beiden fleischlich?
So aus dem hohlen Bauch würde ich jetzt mal sagen, es muss da eine, also dass Paulus das gleiche Wort benutzt, aber dass trotzdem ein Unterschied besteht. Ja. Also der Christ ist ja noch diesen Mächten, oder die Mächte können noch an ihm wirken, Sünde und Fleisch, aber nicht mehr in der Weise, dass sie ihn versklaven können. Vor allem nicht in der Weise, dass sie seinen Glauben an Jesus Christus zerstören. Weil so lese ich die Zusage, Gott wird das nicht zulassen, dass die Sünde den Glauben, den Gott selber begonnen hat, zerstören kann. Das wird Gott verhindern. Also auch ein Christ wird durch viele Nöte gehen, aber er wird in allen von Gott bewahrt werden.
Das heißt also, es muss nicht unbedingt immer eine Veränderung, äußerliche Veränderung sichtbar sein, sondern das Wichtigste bleibt der Glaube,
ja, in den Menschen. Aber ich würde so weit gehen, es muss nicht, aber es wird. Es dient nicht dazu, dass wir uns damit ein Gesetz wieder auferlegen, sondern freudig das Handeln Gottes in unserem Leben erwarten.
Ja, noch eine Frage. Mal genommen, ich habe jetzt in der Seelsorge jemanden, der mit der Sünde der Habsucht zu kämpfen hat. Das ist ja schon mal super, dass er das erkennt, weil das ist wahrscheinlich eine der Sünden, die wir uns nicht so schnell eingestehen. Und der hat immer wieder das Problem, dass er merkt, er kommt davon nicht los, aber er weiß, dass Christus für ihn gestorben ist. Also ich könnte vom Bekenntnis her für ihn bezeugen, dass er wiedergeboren ist. Ja. Wie geht man damit um? Weil es ist ja für einen ein Kampf zu wissen, dass es falsch ist, das zu tun, diese Habsucht zu haben, immer wieder auf sein Geld zu schauen und zu schauen, dass ich, wenn ich Gäste habe, ja nicht zu viel auftische, damit die nicht alles vom Tisch essen und so. Aber trotzdem ist immer wieder zu tun. Es ist ja ein Kampf. Wie kann man ihm da helfen? Oder können wir ihm nur die Zusage geben, dass Christus ihn erlöst hat und er Stück für Stück oder eines Tages davon befreit sein wird?
Also wir können ihn mit den Aufforderungen im Neuen Testament auffordern, die Habsucht zu meiden. Aber immer mit dem Hinweis auf das, was Christus für ihn getan hat. So würde ich das sehen. Aber und ihm auch gleichzeitig sagen, er kann immer wieder mit ein und derselben Sünde zu Christus kommen. Immer wieder. Also es gibt ein gutes Bild, glaube ich, dass das veranschaulicht. Christen sind Leute, also es steht fest, dass wir als Christen sündigen werden. Also es steht fest, dass wir immer wieder fallen. Aber wir bleiben nicht liegen, sondern wir stehen wieder auf und gehen weiter. Und dann fallen wir irgendwann wieder hin. Aber wir bleiben wieder nicht liegen, wir stehen wieder auf und gehen weiter. Auch wenn wir wissen, möglicherweise dauert es nicht allzu lange, falle ich wieder hin. Egal, wieder aufstehen und weiter. Also Selbstmitleid ist das Letzte, was uns hilft. Dann. Wenn wir eine Sünde begangen haben, gibt es nichts, womit wir es gut machen können, es sei denn, dass wir Gott um Vergebung bitten. Keine gute Tat, vermeintliche gute Tat, kann das, was wir verbockt haben, wieder ausgleichen.
habe mal ein relativ gutes Beispiel gehört, was den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen in Bezug auf die Sünde verdeutlicht. Und zwar, dass wenn ein Nichtchrist von Gott, von der Sünde überführt wird, dann stellt er sich auf seine eigene Seite gegen Gott. Und wenn ein Christ von der Sünde überführt wird, dann stellt er sich auf Gottes Seite gegen sich selbst sozusagen und sagt: Gott, du hast recht und urteilt über mich selbst.
Ja, wollen wir noch zusammen beten? Ich mache mir einfach.